haben gerade miteinander gesungen, allein durch Gnade stehen wir hier. Und das tun wir heute Morgen, Herr Jesus, vor deinem Thron, weil du unser Gott bist, weil wir bei dir sind und weil du bei uns bist. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns erlöst hast, dass in dir ewiges Leben ist, dass du jeden Menschen anbietest und diese unfassbare Liebe zu jedem hast, ihn zu retten, damit er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, dich erkennt, den lebendigen Gott und dein Leben mit dir lebt. Und ich bete, Herr, dass dieser Gottesdienst und jetzt auch die Predigt dazu dient, dass wir deine Liebe besser verstehen und was du vorhast mit uns und welcher Reichtum in diesem Leben mit dir liegt. Amen. Vielen Dank, bitte nehmt wieder Platz und wir wünschen den Kindern im Kindergottesdienst eine gute Zeit. Und die, die keinen haben, für die wird es auch gut, kann ich versprechen. Sehr schön. Bitte? Es ist kein Kindergottesdienst, macht gar nichts. Denn ihr lieben Kinder, heute geht es um euch und zwar volles Rohr, wie man so schön sagt. Wartet nur ab, habt ein bisschen Geduld. Das ist tatsächlich heute ein ganz großer Themenschwerpunkt. Ne? Also genau, mit Cartoon waren wir ja schon ein bisschen nah dran, aber warte ab, das wird nachher noch richtig zur Sache gehen. Wenn du ein bisschen Geduld hast, einen kurzen theologischen Block auszuhalten und dann sind wir genau bei den Kindern, den Großen und Kleinen, besonders den Kleinen. Dieser YouTube-Einspieler von Crosspaint, der hat uns ja schon eine schöne Einleitung in diesen Epheserbrief gegeben, dem wir gerade mittendrin sind. Ein bisschen römerlastig, aber ich glaube sehr gut in der Abgrenzung und deutlich machen, worum wir es in diesem Epheserbrief zu tun haben. Und dieser Gipfel, der auf uns noch wartet, auf dem wir uns so langsam mühsam nach da oben arbeiten, um dann diesen Ausblick zu haben auf diese wunderbare theologische Wahrheit, dass die Gemeinde die Braut Jesu ist, mit der er leben möchte, die er erwählt hat. Und ich möchte alle Ehepaaren Mut machen, durchzuhalten bis zum Ende des Epheserbriefes, diese geistliche Wahrheit, Jesus und seine Gemeinde, die Braut. Und uns als Ehepaare Mann und Frau, da stecken so viel Reichtümer drin, das wird sich lohnen, dabei zu bleiben. Und das wird am Ende so praktisch werden, das wird richtig gut für uns, die Ehepaare. Also ich mach euch Mut, gemeinsam mit dabei zu sein, ob online, im Livestream. Schön, dass ihr auch heute Morgen hier mit dabei seid oder hier im Saal, wie es euch eben passt, mit durchzuhalten. Wir haben vor 2 Wochen die erste Predigt gehabt, gemeinsam angefangen. Es gibt Tagebücher, wo man jeden Tag für sich persönlich ein Stück Epheserbrief studieren kann, auch mit dem Ziel, es einmal in einer vertrauten Bibelübersetzung zu machen, wie zum Beispiel die Luther, die auch in dem Tagebuch abgedruckt ist, und mit einer unkonventionellen Übertragung wie die Volksbibel, wobei das echt was für Hartgesottene ist. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mit der Volksbibel, von der wir heute die Textlesung gelesen haben, gehört oder ist ja mal reingeguckt, zu tun gehabt, darf ich mal sehen? Ein paar wenige, okay. Also wirklich speziell, ist ein moderner Luther-Ansatz. Manuel Dreyer, ich bin nicht ganz sicher, wie da sein Vorname ist, der hat versucht, die biblische Botschaft in die Sprache einer Jugendkultur hineinzubringen. Und deswegen ist sie manchmal, also für uns gefühlt, voll daneben. Und das ist auch gar nicht gedacht als Übersetzung für den normalen Durchschnittsdeutschen, sondern eben für eine besondere Jugendkultur. Und Operation Mobilisation hat in Berlin unter Skatern und in verschiedenen Jugendkulturen sehr erfolgreich mit dieser Bibel gearbeitet. Und die Jugendlichen haben gesagt, Mann, jetzt habe ich verstanden, was Gott mir zu sagen hat. Es kamen viele zum Glauben an Jesus. Also geniale Sache. Und insofern eine moderne Sache, weil sich die Volksbibel weiterentwickelt. Wenn man im Internet mal reinschaut, dann kann man sehen, dass auch du mitschreiben kannst bei dieser Volksbibel. Gibt es Wikis dazu. Also man versucht sie in der Jugendsprache so gut wie möglich anzupassen. Ein modernes Luther-Projekt sozusagen. Zwar keine Sprache zu entwickeln, aber auf die Sprache, die Übersetzung anzupassen. Und in diesem Epheserbrief, den wir angefangen haben, haben wir im ersten Kapitel gleich so ein richtiges, dickes theologisches Brett miteinander gebohrt. Da ging es auch am Donnerstag in der Jugendstunde drum, um diese geistlichen Segnungen, die wir in Christus haben, vor Grundlegung der Welt erwählt zu sein, von Gott geliebt zu sein. Und ich fand bei diesem Crosspaint-Video am Ende dieses Beispiel mit der Braut, diese Frau, die keine Ahnung hatte von diesem Mann, der alles für sie gibt und sie zu sich holt, sie errettet, dass er sich schon immer gelebt hat, das ist ein geniales Bild für das, was wir hier im Epheserbrief vor uns liegen haben. Und dass du heute Morgen hier bist, ist kein Zufall, sondern Gott führt, trägt, bringt Dinge zusammen, um dir deutlich zu machen, wie sehr er dich liebt und mit dir, mit uns als Gemeinde seiner Braut leben möchte. Wir haben über die Gotteskindschaft drüber geschaut, uns das angeguckt, was in eine geistliche Segnung ist, vor 2 Wochen, dass wir in der Lage sind, durch den Heiligen Geist das Geheimnis des Willen Gottes zu erkennen. Und die Gemeinde, die für uns seit 2000 Jahren völlig selbstverständlich ist, ist so ein Geheimnis, das im Alten Testament überhaupt nicht zu sehen war. Dass wir ein unglaubliches Erbe haben, das meiste noch auf uns wartet, ein Erbteil haben, der uns eben zugegeben ist durch das Neue Testament und dass wir davon schon eine Anzahlung haben durch den Heiligen Geist, der heute in unserem Leben ist. Gott ist in uns, führt uns und möchte unser Leben teilen. Das ist das, was wir vor 2 Wochen angeschaut haben. Und in dem 2. Teil des 1. Kapitels, das war die Aufgabe in den Hauskreisen, also letzte Woche, das haben wir auch im Jugendhauskreis am Donnerstag gemacht, ging es mit dem Textabschnitt weiter, über den ich nicht gepredigt habe. Und dort wurden uns 2 Wahrheiten, neben vielen anderen, noch besonders deutlich gemacht, auf die ich zu sprechen kommen möchte. Nämlich, dass wir um diese geistlichen Segnungen, die da von Paulus beschrieben werden, die in Gottes Wort beschrieben sind, dass wir die von uns aus der rein menschlichen Seite gar nicht erfassen können, sondern dass wir von ihm den Heiligen Geist gegeben brauchen, um diese Weisheit, das zu erkennen, zu bekommen und das von Gott, diese Offenbarung zu verstehen. Das geht nicht aus menschlicher Sicht. Und dann heißt es, und erleuchtete Augen unseres Herzens, das hat Joachim ganz am Anfang des Gottesdienstes gelesen, dass wir das auch von Gott brauchen, dass er unsere Herzen erleuchtet, erleuchtete Augen gibt, damit wir diese geistlichen Wahrheiten verstehen, die da genannt werden, was wir an geistlichen Segnungen haben. Und das Interessante ist, wenn man mal diesen 1. Abschnitt liest, wo die geistlichen Segnungen, die ich kurz zusammengefasst habe, nicht alle, drüber liest und mal guckt, wie man reagiert, dann weiß man, wie viel Gott in dem Leben, in meinem Leben getan hat. Ich glaube, da gibt es Situationen, wo man drüber liest und ich kann mich entsinnen, als ich zum Glauben kam, drüber gelesen habe, dass ich dachte, du liebe Zeit, dann noch super kompliziert geschrieben in der Elbefelder, versteht ja keiner, ich konnte mit diesen geistlichen Segnungen nichts anfangen. Und damit war klar, dass Gottes Offenbarung in meinem Leben noch nicht so weit fortgeschritten war, dass diese erleuchteten Augen in mir gefehlt haben. Und es ist ein Stück Indikator dafür, wenn du diesen 1. Abschnitt liest und merkst, dass du verstehst gar nicht, das scheint alles so nutzlos zu sein und jetzt für mein Leben gar nichts zu bringen, dann merkst du, es ist ein Indikator dafür, dass da so wenig Heiligen Geist in deinem Leben zur Wirkung gekommen ist. Da ist er, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Aber er ist noch nicht zur Wirkung gekommen, deswegen verstehst du die Dinge nicht, was von Reichtum drüber liegt. Und da, wo Menschen schon länger mit Jesus unterwegs sind und diesem Heiligen Geist Raum in ihrem Leben gaben, diese Augen in ihrem Herzen schon erleuchtet sind und sehen, was da Gott bereitet hat, die führt es in Anbetung hinein. Und das habe ich vor 2 Wochen in meine Predigt gesagt, dass dieser Text, diese geistlichen Segnungen uns in die Anbetung Gottes hineinführen, weil sie uns gegeben sind zum Preis seiner Herrlichkeit. So sagt es das 1. Kapitel. Heute gehen wir mit dem 2. Kapitel an der Stelle weiter, wie wir es wie das Video das kurz gezeigt hat, und da gibt es eine schöne Grafik, die habe ich rauskopiert aus diesem Video, dieses RIP, Rest in Peace, ja, also dass uns der Text im 2. Kapitel deutlich macht, dass wir in der Sünde gestorben waren, wir waren tot, aber sind mit Jesus Christus wieder lebendig geworden. Das ist unsere Vergangenheit, da kommen wir her und wir sind durch Christus lebendig gemacht und leben in dieser neuen Beziehung mit ihm. Damit beginnt sozusagen dieses zweite Kapitel des Epheserbriefes, das ich gleich mit euch nochmal lesen möchte. Und ich habe 3 Punkte, die uns ein bisschen durch die Predigt leiten sollen, dass ihr den Überblick nicht verliert. Mein 1. Punkt ist, unser altes Leben war von Christus getrennt. Lass es. Unser altes Leben war von Christus getrennt. Lass es. Das neue Leben in Christus leben wir aus Gnade. Lebe es. Das neue Leben in Christus leben wir aus Gnade, lebe es. Und mein 3. Punkt, lebe, was Gott vorbereitet hat. Eins kann ich schon sagen, der erste Punkt braucht ein bisschen länger und wird für unsere Kinder besonders sein. Und die nächsten zwei sind dann ziemlich flott. Nicht, dass du denkst, oh, der hat den ersten Punkt jetzt erst rum und jetzt auch noch was. Aber lesen wir gerade mal zusammen, und ich habe euch ja eingeladen, eure Bibel mitzubringen. Wenn wir schon den Epheserbrief miteinander studieren, dann ist es gut, auch in der eigenen Bibel mitzulesen, mitzustudieren, vielleicht sogar reinzuschreiben, Notizen zu machen, damit du den Schatz, den wir hoffentlich heben in diesen 11 Wochen, in diesen 70 Tagen, auch langfristig in deinem Leben halten kannst. Und in diesen ersten 3 Versen schreibt Paulus: Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden. Rest in peace. Nochmal, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Ihr merkt schon, Elbefeld-Übersetzung, ne? Schwierig. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Was am Anfang des Epheserbriefes sehr deutlich wird, dass Paulus immer wieder, auch im ersten Kapitel schon, von wir und ihr redet. Und das will ich mit euch mal kurz anschauen. So beginnt ja auch dieses zweite Kapitel. Das geht schon im ersten Kapitel, Vers 12 los. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann blätter gerade mal in das erste Kapitel, ist nicht weit, ich brauche nicht mal blättern. Vers 12, da schreibt Paulus, damit wir, schreibt Paulus, zum Preis seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Und dann geht es weiter in Vers 13, in 7 seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Paulus spricht von dem Wir und von dem Ihr. Und das macht er weiter und beginnt auch dieses zweite Kapitel, in dem wir sind. Er schreibt, auch euch hat er mit auferweckt. Und in Vers 3, wie es gerade gelesen hat, steht, unter diesen hatten auch wir alle einst unseren Verkehr. Und auch ein bisschen später schreibt er, wie auch die anderen, dass sie einst aus den Nationen, also wir merken diese Trennung. Und Paulus macht sehr deutlich am Anfang des Epheserbriefes, den Unterschied Epheserbriefes deutlich, zwischen wir, Israel, er war ein Jude, er gehörte zu dem auserwählten Volk Gottes, und ihr, die Nationen, die nicht zu Gottes Volk gehörten und getrennt waren, nicht diesen Kontakt und die Verheißung und Segnung Gottes hatten. Und obwohl Israel das von Gott verheißene Volk war, sein Volk, bewegte sich Israel von Gott immer weiter weg und wollten von ihm nichts wissen. Sie bewegten sich von Gott weg, kamen in diesen Todesbereich, in der Trennung von Gott. Sie lebten sozusagen in der Sünde, wie das vielleicht könnt ihr euch erinnern an die Predigt. Sünde kommt von dem altdeutschen Wort Sund. Und Sund bedeutet die Trennung zwischen Insel und Festland. Also wenn ich in der Sünde lebe, lebe ich in der Trennung von Gott. Israel, obwohl sie auserwähltes Volk Gottes war, lebten in der Trennung von Gott. Und damit war gar kein Unterschied zwischen ihnen und den Nationen. Aber von ihrer Erwählung her schon ein gravierender Unterschied. Und das macht uns das Neue Testament deutlich, verstehen wir heute ein bisschen schwieriger, weil wir 2000 Jahre Geschichte schon weiter sind. Damals war das undenkbar, dass Menschen, die nicht zu den Juden gehörten, irgendwie einen Zugang zu diesem lebendigen Gott haben konnten. Aber da ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, um mal die beiden Pole aufzumachen. Ich lese uns mal aus Römer 3, die Verse 9 bis 11. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, alle unter der Sünde zu sein. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Aber auch als Folge Römer 10. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Wir sind von Geburt an getrennt von Gott. Es gibt keine Gotteskindschaft aufgrund unserer Abstammung, nicht mal bei Israel. Wir sind getrennt von Gott. Aber Gott hat uns vor Grundlegung der Welt geliebt und erwählt. Die Juden, das wissen wir schon lang. Und jetzt seit 2000 Jahren entdecken wir auch die Nationen. Gott liebt dich und ruft dich. Und Paulus richtet unseren Blick von diesem Unterschied zwischen ihnen und Israel und uns, den Heiden, auf diese Einheit, die Gott entstehen lässt in seiner Braut, in seiner Gemeinde, die aus beiden besteht. Und diese Thematik wird euch nächste Woche in den Hauskreisen mit dem nächsten Gesprächsleitfaden, mit dem zweiten Teil des zweiten Kapitels im Epheserbrief, noch ein bisschen beschäftigen, was das mit den Juden und den Griechen zu tun hat und wie sie zusammengebracht würden. Gott führt beide Welten in Christus zusammen. Für uns heute kein Problem. Damals unvorstellbar, unvorstellbar. Aber es hat eine enorme Parallele in unsere christliche Welt hinein. Und da sind wir jetzt bei den Kindern. Heute haben wir, die erretteten Heiden, ein ähnliches Problem. Da gibt es eine erste Generation, wie es Joachim gesagt hat, der vorher mit Glauben und Christsein nichts zu tun hatte, wie ich auch in meinem Leben, bin zwar gut bürgerlich christlich groß geworden, aber ich war ein stolzer Heide und hatte mit diesem Jesus nichts zu tun. Habe ich schon oft genug erzählt. Und dann offenbart sich Jesus mir und ich darf zur Erkenntnis dessen kommen, dass es Gott gibt, der mich liebt, dass er für mich am Kreuz gestorben ist und dass er möchte, dass ich ihm nachfolge. Ei, das war schon eine kleine Revolution, eine große in meinem Leben. Und so haben wir angefangen, meiner Frau ging das ähnlich, auch wenn ihre christliche Prägung etwas stärker war, aber weit von dem weg. Und jetzt haben wir heute Kinder. Wir kamen aus der Gottesferne und wir wussten, wie das ist. Wir wussten, wie dieses Leben ohne Jesus ist, ohne Orientierung zu sein, rechts und links zu gucken, was die anderen machen und zu überlegen, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Wie gehe ich um mit all dem, was mir begegnet? Wer soll mein Partner werden und was soll ich mit der Arbeit machen? Und Schule völlig auf sich gestellt, unser Ding gemacht, worauf wir Bock hatten, Lust hatten, wie es die Volksbibel übersetzt hat, zu machen, so zu gehen, so wie es die Welt macht. Das war die Orientierung, in der wir lebten. Ich kannte das Leben ohne Christus, die Orientierungslosigkeit. Ich wusste um die Schuld, mit der ich nirgendwo wusste, wohin zu gehen damit, die du nicht loskriegst, die da ist. Das ist das Leben, das wir kennengelernt haben. Ja, Menschen, Christen der ersten Generation wissen um das gottlose Leben, in dem sie gelebt haben und was Christus für sie getan hat, wer Jesus für sie ist. Aber diese erste Generation und weitere Generationen haben Kinder. Meine Frau und ich, wir haben Kinder, 5. Die sind in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Die kennen gar nichts anderes als Gemeinde, sonntags in den Gottesdienst zu gehen, zu beten, wenn es Probleme gibt, Bibel zu lesen, zu wissen, da ist ein Gott. Und wenn er die letzte Rettung ist, das weiß man, da ist ein Gott, der dich liebt. Das hat ihr Leben geprägt. Und das prägt das Leben vieler, die heute Morgen hier sind, die in der zweiten, dritten, vielleicht sogar vierten Generation sind. Ich weiß nicht, ob du aus einem Elternhaus kommst, in dem deine Eltern die erste Generation waren, die dieses Leben ohne Christus kannten. Und jetzt mit Christus leben in ganzer Hingabe und du wächst in dieser christlichen Blase auf. Und all das, was du erlebst und für dich völlig normal ist, ist für Menschen dieser Welt total unnormal. Das kennen die überhaupt nicht. Aber das ist die Lebenssituation, in der du bist. Und die Gefahr besteht, weil du so mit rein geboren bist, so mitläufst, gar nichts anderes kennst, das alles automatisch mitmachst, dass du denkst, du bist ein Gotteskind, weil das dein Umfeld ist. Weil das ein Rahmen ist, in dem du bist. Weil du Menschen hast, die dir permanent sagen, vertraue Jesus. Und ich war viele Jahre bei Jugend für Christus, habe sehr viel mit jungen Menschen gearbeitet und ich weiß um die Frustration Kinder christlicher Eltern, dass sie diese Welt nicht so kennengelernt haben. Und sie werden manchmal ein bisschen neidisch auf die, die so völlig aus der Verlorenheit zu Jesus kommen. Weil sie sagen, ich verstehe das alles gar nicht, was ich habe. Und was würde ich doch gerne mal so verstehen, wenn ich so richtig in der Sünde abgesackt bin, dann Christus kennenzulernen. Und diese Kinder christlicher Eltern wissen aber gar nicht, was sie für einen Schatz haben, mit dem sie groß werden. Wie reich das ist, was ihnen begegnet an Fürsorge, an Gotteskenntnis, an Gottesbild auch. An Gottesbild auch zu wissen, da ist ein himmlischer Vater und mein irdischer Vater kommt da nicht ran mit seiner Liebe. Das wissen die Kinder. Aber tatsächlich, solange du Jesus nicht persönlich in dein Leben aufgenommen hast, bist du getrennt von ihm. Daher kommt dieser Spruch, Gott hat keine Enkel. Du kannst nicht über eine Zugehörigkeit einer Nation, du kannst nicht, weil du Kind christlicher Eltern bist, auch automatisch Christ werden. Sondern es ist deine persönliche Entscheidung, dieses Leben mit Jesus zu beginnen, ihn in dein Leben aufzunehmen. Und das macht den totalen Unterschied. Es ist so ein gravierender Unterschied, ob ich einfach so fromm mitschwimme und mehr gezwungen als selbstwollend das alles mitmache, anstatt heute Morgen im Bett liegen zu bleiben, wie all deine Klassenkameraden, hier im Gottesdienst zu sein oder wie auch immer die Dinge sind. Es läuft so mit, es ist so der Zwang ein bisschen. Und das ist das, was man manchmal empfindet, wenn man in so einer christlichen Blase groß wird, anstatt selbst diese Beziehung zu Jesus zu haben, ihn als Herrn anzunehmen und mit ihm zu leben. Ein Mensch, der als Kind erlöster Eltern geboren wurde, ist genauso getrennt wie Menschen, die mit Gott überhaupt nichts zu tun haben. Aber es wird manchmal nicht so wahrgenommen, weil man in diesem christlichen Umfeld groß wird. Und so wie Israel, dieses Volk Gottes, so sehr in dieser Nähe zu Gott groß wurde und lebte, es aber nötig hatte, ihr Herz Gott zuzuwenden, so nötig haben es auch die Kinder christlicher Eltern, für die das alles normal ist und auch richtig ist, was sie hier erfahren, nötig, dass sie diese Beziehung, dieses Leben persönlich mit Jesus Christus beginnen. Da gibt es kein Mitschwimmen. Und so sagt Paulus, auch ihr, die aus dem frommen Elternhaus, die aus dem Umfeld der Verheißung kommen, die als Geheiligte gelten, nicht weil sie gerettet sind, sondern weil Gott sie in einer frommen Familie hat groß werden lassen. Auch ihr müsst auferweckt werden, die ihr tot wart in euren Vergehung und Sünden. Die gibt es auch, wenn dein Herz nicht auf Gott ausgerichtet ist. Auch wenn das sich manchmal nicht so krass auswirkt, wie bei Menschen, die von Gott nichts wissen und mit ihm leben. Der Jude war nicht automatisch gerettet. Der Israelit war nicht automatisch gerettet, weil er zum Volk Gottes gehörte. Das sagt der Epheserbrief. Er war genauso getrennt von Gott. Aber er war privilegiert, Gott kennenzulernen und von seiner Liebe zu hören. Als ich zur Jugend für Christus ging ich aus dieser einen Motivation, dass ich jungen Menschen sagen wollte, was Gottes Botschaft ist, weil ich sie nicht gehört habe. Das war meine Motivation. Ich habe gedacht, die müssen hören, was mir keiner gesagt hat. Dass da ein Gott ist, der sie liebt und sie sucht und ihnen helfen will, durch dieses Leben zu kommen. Und auch ihr Kinder, gerettete Eltern, seid nicht automatisch gerettet, weil ihr in einem frommen Elternhaus groß geworden seid. Ihr habt einen großen Vorteil erlebt, auch wenn man den manchmal als Nachteil empfindet. Und das kann ich gut verstehen. Aber ihr habt einen großen Vorteil erlebt. Ihr braucht genauso die Erlösung in Christus, weil euer Herz deswegen nicht von Geburt an besser wäre. Wir werden getrennt von Gott geboren. Wir brauchen Erlösung und Errettung und Vergebung, wie es Paulus auch in diesem Epheserbrief hier deutlich macht. Und dazu rufe ich dich heute Morgen auf, dass du diese Gelegenheit wahrnimmst, weil das ist ja die große Frage, wenn du in dieser christlichen Blase groß wirst. Wann kommt der Moment, wo du sagst, jetzt mache ich ganze Sache mit Jesus. Jetzt fange ich an, ganz unabhängig von meinen Eltern, hoffentlich, ein Leben mit Jesus zu führen, weil ich verstanden habe, wie sehr ich ihn brauche und dass er mich liebt. Nimm doch diesen Gottesdienst heute zum Anlass, diesen Schritt selbst zu machen. Und immer nicht nur vom Hörensagen zu reden, sondern selbst Jesus zu deinem König zu machen und dabei zu merken, dass du der König Gottes bist, der Geheiligte, der so geliebt ist von Gott, als ob es niemand anderen auf dieser Welt gäbe. Denke nicht, dass du dabei bist. Man kann nicht in die Gotteskindschaft hineingeboren werden, sondern es ist die Entscheidung, dem Liebesruf Gottes zu folgen, für jeden persönlich. Und wenn du Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, egal wie das ist, dann bist du geistlich tot und kannst das alles, auch wenn das vielleicht in manchen Stellen noch so vertraut und nett ist, nicht erfassen. Und du bleibst ein bisschen außen vor. Und wenn wir zu den geistlichen Segnungen kommen, dann sagst du, oh, schon wieder so ein frommer Schmus. Anstatt den Reichtum darin zu erkennen, dass da Christus in deinem Leben ist, dass du vor Grundlegung der Welt auserwählt bist und er mit dir vorangehen möchte, er ein Ziel für dein Leben hat, dir ein erfülltes Leben schenken möchte. Verpass die Gelegenheit nicht, nimm Jesus in dein Leben auf. Warte nicht ab, schiebe es nicht hinaus. Und das bringt mich zu meinem zweiten kurzen Punkt, versprochen. Das neue Leben in Christus leben wir aus Gnade. Das neue Leben in Christus leben wir aus Gnade. Lebe es. Und ich lese nochmal diese zwei Verse aus einer vertrauteren Übersetzung zur Wiedererkennung, weil ich glaube, dass ganz viele Leute mit christlichem Hintergrund diese beiden Verse kennen, schon oft gehört und wahrscheinlich auch zitiert haben aus Epheser 2, 8 bis 9. Das sind wahrscheinlich die bekanntesten Verse aus dem Epheserbrief schlechthin. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Nicht aus Geblüt, würde jetzt noch Johannes hinterher schieben in seinem Johannesevangelium, Vers 13, im ersten Kapitel. Nicht aus Abstammung, aus Gnade seid ihr errettet. Und damit beginnt dieser Abschnitt in Epheser 2, die Verse 4 und 5. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Das ist der Vers 4 in diesem zweiten Kapitel. Und dann kommen diese Verse. Erlöst und errettet sind Menschen, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. Nicht, weil wir Juden wären und nicht, weil wir Kinder christlicher Eltern wären. Nicht, weil irgendetwas anderes uns zu Gottes Kindern machen würde, als nur die Gnade Gottes, die in Christus ist, für uns persönlich anzunehmen. Schwimm bloß nicht mit. Fang an zu schwimmen in der Gnade, die Gott dir gegeben hat und dir die geben möchte. Und mein dritter Punkt, und dann sind wir schon bei meinem letzten, lebe, was Gott vorbereitet hat. Dieser 10. Vers dieses 2. Kapitels des Epheserbriefes hat mein Leben, mein Denken, meine Nachfolge, mein Wünschen, mein Sinnen, mein ganzes Sein total verändert. Dieser letzte Vers unseres Abschnittes. Und ich lese nochmal hier mit euch, was Paulus da schreibt. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Nicht wir versuchen zu tun, was Gott gefällt, hoffen und beten, dass das Gott recht wäre, was ich da mache, sondern wir führen aus, was Jesus schon vorbereitet hat. Das ist die Stellung, in der wir sind. Und weißt du, im Ergebnis ist da überhaupt kein Unterschied. Da liest du genauso die Bibel und betest, machst deinen Job, auch wenn er neu ist, wie bei der Frau Meißner, ja, eine neue Aufgabe hineingestellt, von Gott vorbereitet, gehe meinem Beruf nach, bin in meiner Ehe, in meiner Familie, tu alles wie sonst auch, aber mit einem ganz, ganz großen Unterschied. Dass nicht ich versuche, es Gott recht zu machen, sondern dass ich anfange, in den Werken zu wandeln, die Gott schon vorbereitet hat. Die sind schon da. Und meine Aufgabe ist, zu erkennen, was ich tun soll, was Gott schon vorbereitet hat. Vielleicht scheint das im ersten Moment für dich gar kein großer Unterschied zu sein, weil es ja am Ende doch das Gleiche ist. Aber dazwischen liegen Welten. Dazwischen liegen Welten. Da tust du nicht mit deinem besten Wissen und Gewissen, was Gott hoffentlich gefällt, sondern da bist du mit deinen erleuchteten Augen in deinem Leben unterwegs und fragst, Herr Jesus, was hast du da vorbereitet für mich? Was kann ich tun? Was kann ich ausführen, was du schon hingelegt hast? Morgen früh, wenn du in die Schule gehst, Anneliese und die anderen Schulkinder, wenn du an deinen Arbeitsplatz gehst, wenn du deiner Frau begegnest, ob sie jetzt schon hier ist oder irgendwann nachher später oder wie immer, deinem Ehepartner, in deiner Familie bist, in deinem Verein, dass du die Augen aufmachst und betest innerlich und sagst, Herr, was hast du da vorbereitet, was ich tun kann? Das ist das, was dein Leben total verändert. Machen wir das ein kleines bisschen praktisch? Okay. Mein Lieblingsbeispiel für geistliche Dinge und das Leben in Christus ist die Kaffeemaschine. Also ich liebe Kaffee, von daher ist Kaffeemaschine gut. Und mein Lieblingsvergleich, den habt ihr bestimmt schon gehört, ist, wenn man dieses, was Gott da uns geben möchte, mit dem Geschenk der Kaffeemaschine vergleicht. Stell dir vor, du kriegst eine Kaffeemaschine geschenkt und dann kannst du eine ganze Reihe von Dingen damit tun. Zum Beispiel sie in die Ecke stellen und sie völlig vergessen. Und du könntest die Ecke stellen, weil du sagst, was für eine phänomenale Kaffeemaschine. Und ich kenne Leute, die sind Sammler und die sammeln die Sache, dass sie original verpackt und niemals ausgepackt sind. Wehe, du packst es aus. Und dann stellen die ihre Kaffeemaschine auf dem Regal und wenn andere kommen, dann sagen die, guck, meine Kaffeemaschine. Super Geschenk, oder, ihr Kaffeetrinker? Keine Tasse hast du davon. Also wofür, bitte schön, die Kaffeemaschine, oder? Zum Kaffee machen. Zum Kaffee machen. Ich habe vor anderthalb Wochen meinem Sohn eine Kaffeemaschine geschenkt. Also nicht wegen der Predigt, ne? Einfach so. Der liebt auch Kaffee, Espresso und alles, was man dazu braucht. Heute Nachmittag gehen wir ihn besuchen. Was denkst du, was ich denken würde, wenn ich zu meinem Sohn heute Nachmittag nach Hause komme und da steht die Kaffeemaschine irgendwo im Eck? Ich würde denken, oh, hatte ich anders gedacht, wollte eine Freude machen, das solltest du benutzen. Oder stell dir vor, sie würde oben auf dem Regal stehen, auf dem Platz, wo man wunderbar Kaffee machen kann und alles wäre eingepackt. Und er sagt, Papa, super Kaffeemaschine, super, ganz toll, ich freue mich immer noch. Oh, ich denke, dafür war es nicht da, oder? Du solltest Kaffee machen. Stell dir vor, wir kommen nachher zu meinem Sohn, der macht sich ein Espresso und mir keinen. Das wäre natürlich bitter, oder? Also so ein bisschen Eigennutz war ja hinter meinem Kaffeegeschenk dahinter. Aber stell dir das vor. Und stell dir vor, all die Gäste, die er hat, die Leute, die ihn besuchen kommen, die Nachbarn, sein Hauskreis, alle, die kriegen kein Espresso, kein Kaffee. Das wäre doch echt der kalte. Das wäre ein kalter Kaffee. Voll daneben. Er hat doch diese Kaffeemaschine bekommen, um das Ding einzuschalten, sich Kaffee zu machen und mir und seinen Gästen und allen Menschen damit ein Segen zu sein. Er soll doch nur darin wandeln, was er bekommen hat. Verstehst du, was dieser 10. Vers bedeutet im Epheserbrief? Darin zu wandeln, was Gott für uns schon vorbereitet hat? Und ich kann dir heute am Ende dieser Predigt nur eins sagen, koch Kaffee, koch Kaffee. Also du verstehst im übertragenen Sinn. Wandle in dem, was Jesus dir gegeben hat. Auch wenn du den Eindruck hast, das sieht nicht so ganz von Jesus gegeben aus. Wenn du wüsstest, wie schwierig das mit meiner Familie ist und an meinem Arbeitsplatz. Und ich weiß, ihr mit euren Lehrern, ja, da fragst du dich, und das von Gott gegeben? Die Enttäuschung kenne ich sehr gut aus meinem Leben. Aber wenn du weißt, das ist das Setting, in das dich Gott hineingestellt hat, der dich vor Grundlegung der Welt erwählt hat, der jetzt die Dinge vorbereitet hat, in denen du bist, damit du sie ausführst. Das ist das, worum es geht. Und dafür wünsche ich dir Gottes Segen, dass du das erkennst, dass du die Augen aufmachst, die Augen deines Herzens und dass dich gebrauchen lässt, dass du nicht nur Kaffee kochst, um ein Segen oder Tee für die Menschen in deinem Umfeld zu sein, sondern dass alles, was dir Gott anvertraut hat, gebrauchst, um ein Segen zu sein für sie mit dem, was du tust. Also koch Kaffee Und Gott segne dich dazu. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, du weißt, wie es uns geht, wenn wir so Texte lesen, wie im Epheserbrief, das erste Kapitel mit den geistlichen Segnungen, wo schnell der Gedanke aufkommt, was kann ich mir denn dafür kaufen, was habe ich denn davon jetzt in meinem Leben? Und wir checken das überhaupt nicht, was du für Reichtümer in unser Leben hineingelegt hast, wie sehr du uns gesegnet hast. Und Herr Jesus, wir bekennen ja auch vor dir, wie es in deinem Wort steht, dass wir das von uns auch gar nicht erfassen können, wenn wir nicht deinen Heiligen Geist haben, diese erleuchteten Augen, die wir brauchen, diese Weisheit von dir, das zu erkennen und damit auch richtig umzugehen. Herr Jesus, wie schwierig manchmal freie Gaben einzusetzen sind, weil wir den Wert gar nicht so sehr darin sehen und begreifen, was du da Besonderes für uns hast. Und Herr Jesus, heute Morgen bete ich für all die Kinder aus christlichen Elternhäusern, in denen das Geschenk der Gnade in ihrem Kinderzimmer noch steht oder schon weggeräumt ist, die noch gar nicht erkannt haben, dass du diesen Reichtum für sie in diesem Leben mit dir bereithältst. Und ich bete, Herr, dass du ihnen die Augen öffnest an diesem Morgen, dass sie dich brauchen und dass sie dich annehmen und das, was du an geistlichen Segnungen für sie bereithältst, auch erleben und erkennen und in ihrem Leben erfahren. Und Herr Jesus, ich bete für uns alle, die wir mit dir unterwegs sind, dass wir die Augen aufmachen und uns von dir zeigen lassen, was du vorbereitet hast, was wir einfach nur ausführen müssen. Ist alles schon bereit, ist alles schon da. Dass wir nur darin wandeln sollen, dass du uns das lehrst und dass wir ab heute unser Leben mit ganz neuen, offenen Augen führen, die auf dich sehen, der du der Anfänger und Vollender des Glaubens bist, wie du uns segnen willst und zum Segnen setzen möchtest für unsere Umfeld und unsere Umwelt. Dazu segne uns, Herr Jesus. Amen. Wir singen ein Lied miteinander. I will follow.